Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Britta Mersch. Herzlich willkommen. Die Fächer Mathematik, Physik oder Biologie, die stehen bei Schülerinnen und Schülern nicht immer ganz oben auf der Liste der Lieblingsfächer. Mit verschiedenen Aktionen versuchen deshalb viele Hochschulen, Jugendliche für die MINT-Fächer zu begeistern. Einige Projekte der Leibniz-Universität in Hannover stellen wir heute vor. Außerdem erklären wir, wie Jugendliche neben der Schule schon studieren können und wie in Zeiten von Corona ein Auslandssemester gelingt. Einige Schülerinnen und Schüler in Deutschland sind wahrscheinlich gerade sehr nervös. Sie werden gleich beim Schultag der Leibniz-Universität in Hannover eigene Präsentationen vorstellen. Die Uni ist eine von vielen Hochschulen in Deutschland, die Experimente oder Knobelwettbewerbe für Kinder und Jugendliche entwickelt, um sie schon früh für die MINT-Fächer zu begeistern. Knapp 170 Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland haben in den vergangenen Wochen und Monaten bei den Experimenten mitgemacht. Und Alexander Budde hat sich zeigen lassen, worum es geht.
Oskar Waage forscht am Institut für Kartografie und Geoinformatik der Leibniz-Universität Hannover. Der Doktorand radelt zum Institut. Sein Handy ist mit einer Halterung am Fahrradlenker befestigt. Waage startet eine App, die seine Forschungsgruppe entwickelt hat.
Wir stehen jetzt neben dem Institutsgebäude hier auf dem Unicampus in Hannover. Und ja, es werden noch ein paar weitere Informationen angezeigt, wie die Geschwindigkeit, die Strecke. Und dann wird geplottet in alle drei Achsen, wie das Telefon bewegt wird. Und dann lässt sich das auch im Alltag auf ganz normalen Fahrten zur Arbeit oder zur Schule starten und nutzen, um so nebenbei Daten zu sammeln für uns.
Radler können auf gängigen Kartendiensten ablesen, wo Fahrradwege verlaufen. Fragt sich nur, wie schnell und wie bequem sie auf diesen Wegen vorankommen. Die Wissenschaftler nutzen die Bewegungs- und Beschleunigungssensoren im Smartphone, können so die Fahrdynamik analysieren. Routenplanung, die komfortablere Alternativen aufzeigen soll. Nur eine von vielen kniffligen Aufgaben, die Geoinformatiker wie Waage gerade umtreiben.
Genau darum geht es uns im Kern auch, den Studiengang bekannt zu machen, weil das, glaube ich, viele gar nicht auf dem Schirm haben. Satellitenbildauswertung, ganz viel Navigation, Big Data. Da sind wir natürlich auch dabei, massenhaft Daten inzwischen maschinell auszuwerten.
Fürs Reinschnuppern ist die Gauss AG Plus gedacht. Unter Anleitung des Forscherteams analysierten SchülerInnen der Oberstufe die per App gesammelten Daten, um einer eigenen Forschungsfrage nachzugehen. Was verursacht lästige Stopps im Straßenverkehr?
Kann man jetzt sagen, das ist eine Ampelstelle oder ein Stoppschild oder jemand einfach aus der Puste und hat kurz angehalten? Wie kann man das in Daten unterscheiden, sodass auch der Computer das versteht?
Mark Techenchuk hat ungezählte Stunden im Fahrradsattel und vor dem Rechner verbracht. 6 Monate außerschulischer Projektkurs. Warum hat der Elfklässler sich das angetan?
Ich mag es eigentlich ganz gerne, beschäftigt zu sein. Und ich persönlich liebe das Programmieren. Also es war schon in gewisser Weise wirklich realistisch. Man muss sich halt wirklich Gedanken machen.
Letzte Vorbereitungen vor der Präsentation des Projekts Right Vibrations auf dem Schultag.
Achso, das war in der letzten Mail drin.
Das war drin, ja. Corona-bedingt bespricht sich die Schülergruppe per Videokonferenz. In besseren Zeiten kommen Doktoranden und Studierende der Universität mit ihrem Leibniz-Lab in die Grundschulen. Experimente buchstäblich begreifbar machen, mit Petrischalen, Reagenzien, Elektrokabeln, Miniaturwindrädern. So manche MINT-Biografie nahm da schon ihren Lauf, sagt Ina Fedrich von der Leibniz School of Education.
Wir wollen natürlich die Schülerinnen und Schüler mit dieser intensiven Forschungsarbeit tatsächlich mit uns in Verbindung bringen und eine Identifikation schaffen mit dem Bereich, in dem sie dann geforscht haben, um dann im besten Falle gute Studierende zu gewinnen.
Präsenz unmöglich, sehr wohl aber Online-Formate, die auch Projektpartner wie die Medizinische Hochschule Hannover einschließen. Annette Ziegler ist Postdoktorandin am Institut für Infektionsforschung der MHH. Sie ersann brandaktuelle Knobelaufgaben für den Internetwettbewerb Big Bang Challenge. Das siegreiche Team wird beim Schultag ausgezeichnet.
Wenn ein Virus und das menschliche Immunsystem zusammentreffen, herauszufinden, was dabei passiert, das ist total spannend für mich. Und ich kann schon mich erinnern, dass wann immer wir im Biounterricht in der Schule irgendwie jemanden von der Uni hatten, dass man total geflasht war mit neuen Informationen. Diese Begeisterung, die ich damals erlebt habe, die weiterzugeben, das macht einfach total viel Freude.
Jona Leon Grotelüschen aus dem Schülerteam Delta nahm als Aufgabe im Big Bang Challenge Proben. Der Abiturient sah zu, wie sich sich Bakterien und Pilze in Petrischalen tummelten, modellierte Infektionsverläufe.
Da ist man dann doch noch mal viel freier und hat viel mehr Spaß daran, das alles zu entdecken, während in der Schule man zwar auch Spaß hat, aber es dann doch immer ein bisschen strikter ist und man dann an die Notengebung denkt und das machen muss, was der Lehrer vorgibt.
Top aktuelle Experimente aus Hannover und ein Beispiel, wie Hochschulen Schülerinnen und Schüler für Mathematik und Naturwissenschaften begeistern wollen. Es gibt noch andere Wege an die Uni. An rund 60 Hochschulen in Deutschland können Jugendliche, die besonders gut in der Schule sind, ein sogenanntes Frühstudium aufnehmen. Zum Beispiel gibt es dieses Angebot am Campus Koblenz der Universität Koblenz-Landau. Dort kümmert sich die Psychologieprofessorin Martina Endepuls-Ulpe um das Thema. Und ich habe sie gefragt, für wen diese Angebote gedacht sind.
Ja, das Angebot des Frühstudiums am Campus Koblenz richtet sich an besonders leistungsstarke und begabte Schülerinnen und Schüler, die in der Schule ja noch Kapazitäten frei haben, sich unterfordert fühlen oder die eben in einem bestimmten Fach besonders interessiert und motiviert sind und da so ein bisschen über den Tellerrand gucken wollen, über das hinaus, was in der Schule so angeboten wird.
Das heißt, es sollten schon Einserkandidaten in allen Fächern sein oder reicht die Eins in dem Lieblingsfach?
Wir schauen überhaupt nicht nach Noten bei der Zulassung, sondern es geht darum, dass die Schule denjenigen empfiehlt. Das können durchaus manchmal auch Schülerinnen und Schüler sein, deren Noten jetzt so eher mittelmäßig sind, weil gerade besonders Begabte eben, auch wenn sie unterfordert sind, oft in der Schule die Motivation verlieren. Also das muss man von Fall zu Fall entscheiden. Jedenfalls wollen wir keine Zeugnisnoten sehen.
Das heißt, die Initiative geht aber von den Schulen aus, also von den Lehrkräften, die sagen, ich habe hier jemanden, die ist besonders begabt, die würde ich gerne empfehlen. Oder sind das doch die Familien oder die Schülerinnen selbst, die auf sie zukommen?
Beides ist der Fall. Also wir machen Öffentlichkeitsarbeit, wir gehen aber auch aktiv vor jedem Semester auf die Schulen zu, versorgen die mit Informationsmaterial und appellieren daran, besonders begabte und leistungsstarke Schülerinnen und Schüler anzusprechen, ob sie nicht Interesse an so einer Maßnahme haben.
Und dann schreibt man sich für ein Fach ein oder wie läuft das Studium dann auch ab, dieses Frühstudium?
Die Möglichkeit, sich für einen Studiengang einzuschreiben, die gibt es nicht. Das hat rechtliche Gründe. Aber die Schülerinnen und Schüler können im Prinzip frei wählen aus dem Angebot, das es an der Universität an Veranstaltungen gibt. Das ist also durchaus auch möglich. Zwei völlig unterschiedliche Fächer wie Germanistik und Physik zum Beispiel, sich anzuschauen. Also da gibt es keine Beschränkungen. Die Beschränkungen liegen dann eher innerhalb der Kapazitäten der Seminare oder in den Voraussetzungen. Es gibt Veranstaltungen, die für Anfänger überhaupt nicht geeignet sind, weil da die Voraussetzungen eben zu hoch sind.
Gibt es denn dann auch einen Stundenplan für die Schülerinnen und Schüler oder können die auch ganz frei wählen, wie viele Stunden sie dann pro Woche machen?
Es ist völlig frei. Also normalerweise, wir evaluieren das Ganze ja immer und schauen, wie viel macht wer und wie wurde das bewältigt. Die meisten machen so ein oder zwei Veranstaltungen, eine Vorlesung und ein Seminar zum Beispiel. Es gab auch schon einen Schüler, der hat insgesamt, ich glaube, 18 Stunden an der Universität verbracht und trotzdem sein Abitur hinterher auch geschafft, aber das ist eher die Ausnahme. Es ist ja so, in der Zeit, wo man in der Uni ist, verpasst man unter Umständen eben auch Schulveranstaltungen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass die Schule zustimmt. Also die Schülerinnen und Schüler müssen das Ganze dann nacharbeiten, was sie da verpasst haben.
Okay, also es ist teilweise auch während des Schulunterrichts und nicht nur am Nachmittag oder in den Abendstunden.
Ja, Uni fängt morgens um 8 Uhr an und geht dann eben bis in die Abendstunden rein. Man kann die Veranstaltungen natürlich so aussuchen, wenn es denn inhaltlich passt, dass man möglichst wenig Unterricht verpasst. Aber das ist eben nicht immer möglich.
Und es ist so, dass man eigentlich dann wirklich auch mit in den Seminaren sitzt, weil im Moment findet es ja wahrscheinlich auch online statt. Aber gedacht ist es schon, dass die mit den Studierenden im Hörsaal sitzen.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist das, was viele der jungen Leute uns zurückmelden, was auch eben besonders attraktiv ist, dass man eben wirklich so diese Uniluft schnuppert und Kontakt zu Dozentinnen und Dozenten hat und mit den anderen Studierenden sich austauschen kann. Viele wissen ja gar nicht, dass da eine Schülerin sitzt zum Beispiel. Ne? Das ist eben auch eine große Attraktion.
Kann man denn auch die Klausuren mitschreiben, also dann auch Leistungsnachweise erbringen?
Ja, auf jeden Fall. Wenn man das möchte, kann man das. Man muss nicht, aber man kann. Und das machen so etwa ein Drittel derjenigen, die ein Frühstudium anfangen, dann auch im ersten Semester und oft mit sehr, sehr guten Ergebnissen.
Und das könnte man sich dann auch, wenn man sich dann später für das Fach entscheidet, auch anrechnen lassen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist gesetzlich so geregelt, das kann man sich anrechnen lassen. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man also einen Fehlversuch hat, durch eine Klausur durchfällt oder eine Hausarbeit nicht besteht, das zählt dann nicht für das neue Studium. Wenn man normal studiert, hat man 2 Fehlversuche und nach dem dritten ist Schluss. Und das wird aber bei den Schülerinnen und Schülern nicht angerechnet. Die können wie bei 0 wieder anfangen, wenn sie dann anfangen zu studieren.
Gibt es denn ein Mindestalter, das man haben muss, um ein Frühstudium zu beginnen?
Nein, also wir empfehlen halt Oberstufe oder zumindest Mittelstufenschülern das zu machen. Die jüngste Teilnehmerin, die wir hatten, war jetzt 11 oder 12. Das ist natürlich die große Ausnahme, aber ja, so 13-, 14-Jährige, die Philosophie zum Beispiel gemacht haben, das gibt auch. Das muss dann im Einzelfall entscheiden, ne? Also man kann das nicht generell sagen. Wie gesagt, das Gros der Frühstudierenden ist so zwischen 16 und 19 Jahre alt.
Und wie viele machen das im Schnitt pro Semester?
Das ist ganz unterschiedlich. Wir hatten ein Semester, da war nur eine Teilnehmerin und wir hatten auch ein Semester, da hatten wir 18. Also das kommt immer drauf an, wie viele sich gerade dafür interessieren.
Wenn man das jetzt gerne machen möchte, was würden Sie denn raten? Wo kommt man an Informationen jeweils auch an den Hochschulen in der Region?
Ich würde immer auf die Internetseiten der entsprechenden Universitäten oder Fachhochschulen gehen und dann eben da schauen, ob es da solche Angebote gibt. Weil die auch sehr unterschiedlich gestaltet sein können und die Zugangsmodalitäten sind auch verschieden.
Das ist der Tipp von Martina Endepuls-Ulpe, die sich am Campus Koblenz der Universität Koblenz-Landau um das Thema Frühstudium kümmert. In Koblenz können Schülerinnen und Schüler sogar noch im April mit dem Studium starten. Ob das woanders auch geht, das muss man jeweils nachfragen. Wir bleiben an den Hochschulen und kommen zu den Studierenden, die schon eingeschrieben sind. Sie müssen auch weiterhin online studieren und weil das sehr anstrengend sein kann, wünschen sich viele Studierende etwas frischen Wind. Einen Nebenjob zum Beispiel, ein Praktikum oder ein Auslandssemester. So wie Katharina Moosburger. Sie studiert im 7. Semester Kommunikationsdesign an der Hochschule Mainz und sie hatte sich schon vor dem Ausbruch der Pandemie um einen Studienplatz in Irland gekümmert und war dann im vergangenen Wintersemester mit Erasmus Plus tatsächlich in Dublin. Ich habe sie gefragt, welche Erfahrungen sie gemacht hat.
Also am Anfang ist man relativ nervös, weil man vor allem in unserem Fall im Sommer ja noch überhaupt nicht wusste und die einen meinten, es wird schlimmer werden mit Corona, die anderen meinten, es ist vorbei. Und dann war es eigentlich relativ normal, dass man hat die ganzen Bewerbungsunterlagen und die ganzen Dokumente, die man einreichen muss, eingereicht und hatte dann einfach sehr engen Kontakt mit der Erasmus-Beauftragten in meinem Fall in Dublin. Und wir haben halt quasi immer ganz darüber geredet, wie die Situation gerade ausschaut und ob es möglich ist. Und in Irland war es so, dass sie relativ früh meinten, wir können alle kommen und das wäre gar kein Problem. Und als wir dann ankamen, war halt sofort alles online und es war ein bisschen isoliert, aber man wurde sehr gut eingebunden.
Gab es denn im Vorfeld mal die Überlegung, dass Sie gesagt haben, ich breche das alles ab? Also es bringt ja jetzt irgendwie nichts, in solchen Zeiten ein Auslandssemester zu machen. Also ist das so ein bisschen hin und her geschwankt manchmal?
Ja, auf jeden Fall. Ich dachte am Anfang sofort, dass ich es abbreche. In meinem Fall ist es halt eine Pflicht. Also ich muss ins Ausland und ich wusste dann auch nicht, wie lange ich das noch verschieben muss. Und dann habe ich einfach eine E-Mail an alle anderen Erasmus-Studenten, die nach Irland sind, einfach an einen E-Mail-Verteiler eine E-Mail geschrieben und dann haben wir uns schon im Vorfeld kennenlernen können. Und dadurch eigentlich meine Hoffnung mehr gestiegen, weil ich dann wusste, okay, die sind ja genauso allein und wir sind dann alle zusammen ins gleiche Hostel, dass wir uns alle schon mal kennen und halt niemand komplett alleine irgendwo in Irland sitzt.
Das heißt, es war ein Hostel oder war es ein Studierendenwohnheim?
Für uns war es ein Hostel, weil die Studierendenwohnheime in Dublin unbezahlbar sind. Und dann sind wir vom Hostel aus, haben wir uns dann Wohnungen gesucht.
Okay, das heißt, es waren dann Wohngemeinschaften oder was war das?
Genau. Wir haben halt dann, hat sich immer zu zweit jemand eine WG oder zu dritt. Also wir kannten uns alle schon und niemand hat alleine gewohnt.
Und wie lief das Studium dann ab? Also wahrscheinlich hat ja auch alles online stattgefunden, wie hier in Deutschland auch.
Genau, die sind ein bisschen besser organisiert jetzt in Irland als in Deutschland. Ich bin auch sehr froh, dass ich es in Irland gemacht habe. Also ich habe super viel Erfahrung gesammelt, vor allem mit Online-Unterricht. Sie haben sich relativ gut über Teams organisiert und wir hatten quasi feste Vorlesungen online und andere Vorlesungen, die in Gruppenarbeit stattgefunden haben oder die man kleiner abhalten konnten. Da durften wir dann einmal in der Woche quasi in die Uni kommen und dort den Unterricht mitmachen. Aber das waren dann meistens so 5er- oder 10er-Gruppen.
Okay, das meiste hat dann aber online stattgefunden. Und was war besser? Also was war dann besser organisiert?
Allgemein, also bei uns in Deutschland ist es ja so, dass wir für jede Vorlesung einen Zoom-Link kriegen oder halt jeder Professor selber seinen Online-Unterricht strukturiert. In Irland war es einfach so, die hatten ein Teams-Account für einen Jahrgang und da waren alle Vorlesungen drin. Das heißt, ich konnte einfach von Team zu Team, also quasi von Klassenzimmer zu Klassenzimmer wandern sozusagen und da die Vorlesung teilnehmen. Und dann auch der ganze Dokumentenaustausch und der ganze Austausch, wie die Gruppenarbeiten organisiert haben. Wir haben viel mit Miro gearbeitet. Das heißt, wir hatten trotzdem einen regen Unterricht, obwohl es online war.
Miro ist so ein Programm, mit dem man an gemeinsamen Projekten arbeiten kann mit mehreren Studierenden, ne? Oder wie kann man sich Miro vorstellen? Genau. Das heißt, die Vorlesungen waren aber live oder waren das voraufgezeichnete Vorlesungen?
Die waren alle live und das waren auch immer von morgens um 9 bis abends um 5. Also es war quasi ein ganzer Tag. Und das ist dann immer geswitcht von 15 Minuten Präsentation zu jetzt geht ihr in Gruppen und arbeitet mit Gruppen zusammen und jetzt Einzelarbeit. Dann haben wir quasi eine Aufgabe bearbeitet und eine Stunde später hat man sich wieder zusammen in Teams quasi besprochen und die Aufgaben angeschaut. Und über Miro, weil es ja quasi wie so ein Whiteboard ist, wo jeder seine Sachen hochladen kann, konnte quasi immer jeder sehen, was die anderen gearbeitet haben. Es war so ein ganz reger Austausch.
Und das Leben abseits der Uni, also hat das auch stattgefunden, weil Austausch ist ja auch, dass man ja viel unterwegs ist, glaube ich, mit anderen, viel die Sprache spricht, viel kennenlernt, viel auch auf Partys geht und in Kneipen. Hat das auch stattgefunden? Nein, natürlich nicht.
Also die Partys leider nicht, Kneipen auch nur im Dezember, weil die Corona-Politik in Dublin zu der Zeit relativ gut und relativ streng war, konnten wir im Dezember quasi ein ganz normales Leben führen, ohne jegliche Regelungen. Also unter uns Erasmus-Studenten hatten wir schon Kontakt und wir haben uns auch getroffen und wir hatten auch Abende zusammen, aber quasi mit meinen Mitschülern hatte ich weniger Kontakt außerhalb vom Unterricht.
Wie gucken Sie jetzt auf das nächste Semester, was ja dann wieder an der Hochschule Mainz stattfinden wird?
Mein erstes Semester an der Hochschule Mainz war auch relativ gut. Ich war eine von den Einzigen, die ein gutes Online-Semester hatten. Von dem her bin ich eigentlich positiv gestimmt. Ich denke schon, dass es klappen wird. Aber ich bin halt auch Kommunikationsdesigner und wir arbeiten halt mit sehr vielen Medienleuten zusammen. Das heißt, die kennen sich auch alle irgendwie aus mit den ganzen Online-Programmen. Von dem her bin ich jetzt nicht negativ gestimmt. Es ist halt leider mein letztes Semester und ich würde halt gern wieder in die Uni, klar. Irgendwie war mein halbes Studium jetzt online und das ist schon schade, aber man kann ja auch nichts daran ändern.
Eine Studentin, die eigentlich recht positiv auf das Studium in Corona-Zeiten blickt, Katharina Moosburger, hat das vergangene Wintersemester in Irland verbracht. Und nach Informationen des Deutschen Akademischen Austauschdienstes gibt es auch weiterhin eine hohe Nachfrage nach Auslandssemestern. Was tun, wenn sich jemand aus dem eigenen Umfeld radikalisiert und rechtsextreme Ansichten vertritt? Oft steht man dann etwas ratlos daneben und es ist schwierig, diese Menschen zu erreichen, geschweige denn, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Mit einer neuen Smartphone-App können Jugendliche jetzt spielerisch lernen, wie sie reagieren können, wenn sich Freunde oder Bekannte in ihrem Umfeld radikalisieren oder sie selbst über Social Media in eine solche Szene gelockt werden sollen. Die App kommt von der Bildungsstätte Anne Frank und dem Berliner Spieleentwickler Playing History und wurde für den Deutschen Computerpreis nominiert. Ludger Fittgau stellt die App vor.
Das Spiel funktioniert im Grunde wie ein Chat. Verschiedene Jugendliche diskutieren über antisemitische oder verschwörungstheoretische Inhalte, auf die sie im Netz stoßen. Ausgangspunkt ist ein Schulchat an einer Gesamtschule in Frankfurt am Main. In dieses Gespräch schalten sich Leute ein, die die beiden Hauptfiguren namens Emilia und Philipp zu manipulieren versuchen, eine Influencerin mit rechtsextremer Haltung zum Beispiel. Dagegen treten Jugendliche an, die schon wegen ihrer Herkunft aus jüdischen oder muslimischen Familien politisch oft anders ticken. Spielillustratorin Mikey Tu.
Genau, Shirin, eine Person mit jüdischem Background, oder Lisa Malik, Personen, die sehr stark und handlungsfähig in diesem Spiel sind und die es in der Realität eben auch gibt, aber von den Medien und Erzählungen oft unsichtbar gemacht werden, sieht man hier halt sehr stark.
Wichtig war der sehr divers zusammengesetzten Gruppe der jungen Spieleentwicklerinnen und Entwickler sowie dem Bildungswerk Anne Frank als Auftraggeber, dieses Spiel gegen Rechtsextremismus und antisemitische Verschwörungstheorien sollte nicht mit dem pädagogischen Zeigefinger an den ästhetischen und inhaltlichen Vorlieben der oft jugendlichen Gaming-Szene vorbeigestaltet werden. Dafür sorgte auch die ebenfalls beteiligte Illustratorin Jennifer Hicks.
Das heißt, ich wollte Charaktere abbilden oder habe zusammen mit den Leuten von Planet History gearbeitet, um die Charaktere zwar authentisch zu machen, wiedererkennbar zu machen, aber nicht in die super Klischee-Kiste zu greifen. Das heißt, auch wirklich die Gaming-Szene, die Online-Szene irgendwie so darzustellen, wie sie tatsächlich ist, super bunt, super vielfältig, aber natürlich auch gleichzeitig so, dass sich reale Menschen, die in diesen Gaming-Szenen sind, wiedererkennen und nicht einfach nur darüber lachen, wie es mal wieder von oben herab gezeigt wird, wie es denn angeblich ist.
Weil sie zum politischen Eingreifen anregen will, ist die Grafik von Hidden Codes an Smartphone-Chat-Funktionen verschiedener Social-Media-App-Anbieter angelehnt. Die Spielenden können mit einem eigenen Avatar in die Kommunikation eingreifen. Sie können dann zum Beispiel mit der Spielfigur Vicky chatten. Das ist eine Computerspezialistin und Hackerin, die auch darüber aufklären kann, wie Algorithmen funktionieren und wie durch digitale Voreinstellungen extremistische Haltungen zum Gesprächsthema gemacht werden können. Mitspieleentwickler Michael Geis-Geithner stellte technische Feinheiten von Hidden Codes heute am Bildschirm vor. Er fährt mit der Maus über Comiczeichnungen, die während des Chatverlaufs auftauchen.
Ein spielerisches Element, was wir eingefügt haben, und zwar ist es die Möglichkeit, Screenshots zu machen.
Das funktioniert im Grunde wie ein klassisches Rätselspiel. Man schickt einen Bildausschnitt an die digitalen Mitspieler, das Computerprogramm antwortet und erklärt dabei etwa, welche Hidden Codes im Netz zum Beispiel antisemitisch gemeint sind. Martin Thiele-Schwedz vom federführenden Berliner Spieleentwickler Playing History.
Ein Spiel, welches in der Lage ist, Personen zu sensibilisieren, den Blick zu schärfen auf Diskriminierung, auf Rassismen. Und dass uns das hier gelungen ist und dass dieses Produkt jetzt rauskommt, da sind wir ultra glücklich. Und auch die Nominierung für den Deutschen Computerspielepreis zeigt, dass mehr und mehr anerkannt wird, dass Spiel eben nicht nur Spielerei ist, sondern eben auch eine wichtige Botschaft setzen kann. Und ich bin voller Hoffnung, dass das auch dann bei sehr vielen Lehrkräften und Schülern und Schülerinnen ankommt und dieses Spiel letztlich die Ziele, die wir vorhin besprochen haben, erreicht.
Aufklärung nämlich über Antisemitismus und Verschwörungstheorien in den Social-Media-Welten spielerisch und ohne erhobenen Zeigefinger.
Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Britta Mersch. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen. Hier geht's weiter mit Corso Kunst und Pop. Da begrüßt Sie mein Kollege Sören Brinkmann. Und da geht es um Videospielhallen, die in Japan langsam verschwinden.